Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, was für ein Gebet, was Jesus spricht für uns, auch noch für uns heute, dass wir eins sind. Und wenn du die letzten beiden Sonntage nicht da warst, dann hast du vielleicht nicht mitbekommen, dass die Kirchengeschichte eine Geschichte ist, auch wo das Christentum gewachsen ist, es Einheit gab oder vermeintliche Einheit gab, die dann wieder zerfallen ist. Also diese Einheit, für die hat Jesus nicht umsonst gebetet, sondern es war ein Ringen und es ist ein Ringen nach wie vor. Und diese Einheit sieht auch ganz anders aus, als sie das noch in den ersten Jahrhunderten aussah, als auf einmal das Christentum Staatsreligion wurde. Und dazu kommen wir aber heute, wie es zu dieser neuen Einheit gekommen ist, für die Jesus gebetet hat. Nochmal kurz einleitend. Heute ist der letzte Teil unserer Predigtreihe History Makers. Und wir haben der Gedanke dazu, der kam ja, weil wir zusammen saßen als pastorales Team, überlegt haben, was macht eigentlich Gottesdienst aus, und dabei in die Geschichte geschaut haben und gemerkt haben, hey, wir feiern hier nicht Gottesdienst irgendwie losgelöst, sondern da ist eine Geschichte. Da sind welche, die sind uns vorausgegangen. Wir stehen auf den Schultern von denen, die uns vorausgegangen sind, die vor uns Gottesdienst gefeiert haben und die jetzt unsere Zeugen sind. Und wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus, der Geschichtenschreiber überhaupt ist. Er ist der Anfänger des Glaubens und er ist der Vollender des Glaubens. Er schreibt die Geschichte der Kirche und er wird sie auch zum Ende bringen. Er schreibt deine Geschichte, er hat sie angefangen und er wird sie auch vollenden. Und so sind wir in dieser Predigtreihe History Makers in dem Bewusstsein, dass da Zeugen um uns herum sind, Hebräer 12, Vers 1. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Geschichtenschreiber, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes und sieht, was geschehen ist in den letzten 2000 Jahren. Und die Kirchengeschichte der letzten 1600 Jahre fasse ich uns einmal kurz zusammen von 33 bis 1648, falls du nicht da gewesen bist. Also wir haben Pfingsten um das Jahr 33 und an einem Tag kommen 3000 Menschen dazu und die Kirche ist geboren. Die Missionsreisen führen dazu, dass das Evangelium sich ausbreitet im Mittelmeerraum. Und dann gibt es aber eine Zeit der Verfolgung unter Kaiser Nero. Und Christen sagen, ich weiß, was ich gesehen habe. Sie halten fest an der Überzeugung, dass Jesus wirklich gekreuzigt und auferstanden ist. Und obwohl sich Historiker das nicht erklären können, verbreitet sich das Christentum weiter. Dann kommt Kaiser Konstantin und auf einmal wirkt diese verfolgte Minderheit zu einer Mehrheit, zur Staatsreligion, und es ist auf einmal angesagt, Christ zu sein. Dann gibt es verschiedene Angriffe von außen, Völker, die kommen, der Islam wird geboren und es gibt die Kreuzzüge. Der Papst versteht sich selbst als jemand, der nicht nur die Kirche zusammenhält, sondern auch regiert, und das steigt dem Papst und den Päpsten der damaligen Zeit irgendwann zu Kopf. Und vielleicht erinnert ihr euch, letzte Woche habe ich euch dieses Zitat vorgelesen von Papst Innozenz III., der sagt, der Papst ist in die Mitte gestellt zwischen Gott und Mensch. Diesseits Gottes, aber jenseits des Menschen. Also mehr als ein Mensch. Ist ein Mittler. Jesus allein reicht nicht, sondern der Papst bestimmt, wer wie lange im Fegefeuer bleibt und dann doch noch errettet wird oder auch nicht. Der Papst bestimmt, ob du am Abendmahl teilnehmen kannst oder nicht. Der Papst bestimmt, ob in einem Land Gottesdienste gefeiert werden dürfen oder nicht. Und gegen dieses Unrecht, gegen diese Vermischung von Religion und Staat, dagegen gehen einige Reformer an. Martin Luther kennst du, und in anderen Ländern quasi zeitgleich gibt es John Wycliffe in England, Johann Huss und Ulrich Zwingli. Da gibt es verschiedene Reformer, die auf ihre Art und Weise diese große Reformation vorbereiten. Und dort will ich heute fortsetzen, bei den Reformatoren und den Folgen der Reformation. Denn das Ergebnis war nicht, Martin Luther kommt und alles ist gut. So ein bisschen erleben wir das manchmal so, dass wir sagen, okay, der hat dieses falsche Papsttum, der hat das korrigiert und deshalb sind wir hier und alles ist tutti. Ganz so war es ja nicht. Sondern am Ende war es so, 1555, Augsburger Reichs- und Religionsfrieden, dass man gesagt hat, okay, es gibt jetzt auch das Luthertum und du kannst dich entscheiden, ob du jetzt Lutheraner sein willst oder katholisch sein willst. Also es gibt sowas wie Religionsfreiheit, solange dein Fürst damit einverstanden ist. Also es wurde etwas erlassen, so eine Art falscher Kompromiss, der hieß lateinisch übersetzt, wessen Gebiet, dessen Religion. Also wenn ich als Papst sage, okay, hier sind alle lutherisch, dann musstest du lutherisch sein. Ansonsten konntest du deine Sachen nehmen und umziehen. Denn was anderes durftest du nicht sein. Und so gab es dann hier in Deutschland quasi, das Gebiet sah ein bisschen anders aus, aber ich habe euch das mitgebracht, gab es einen Flickenteppich an so Regionen, wo du lutherisch sein konntest oder katholisch sein konntest oder später auch reformiert sein konntest. Und das war vielleicht eine Errungenschaft der Reformation, dass du die Wahl hattest und das gleichrangig war, aber du hattest irgendwie auch nicht die Wahl. Und das Ganze hatte immer noch den Charakter von Staatsreligion. Wenn du da bist, dann gibt es dann Fürsten und der bestimmt, wer dort auch in der Kirche das Sagen hat, bis hin zur Gemeindeordnung. Da stehen wir. 300x verschiedene Gebiete, wo du dir aussuchen konntest, ob du das glaubst, was der Fürst dir vorgibt oder nicht. Die Reformation in der Schweiz sah ein bisschen anders aus. Da gab es einen, der hieß Ulrich Zwingli und der hat noch konsequenter als Luther die Dinge der katholischen Kirche hinterfragt. Und der hat gesagt, okay, die Gottesdienste, alles muss raus. Kerzen raus, Orgel raus, Chormusik raus, alles muss raus, Bilder raus. Der hat das Ganze noch ein bisschen weiter getrieben und er hat gesagt, und übrigens, diese Verzwickung von Staat und Kirche, das hat doch auch was mit der Kindertaufe zu tun, oder nicht? Warum ist das eigentlich so, hat sich Zwingli gefragt, dass man eine Person, ein Kind tauft und sagt damit, okay, du gehörst jetzt zur Kirche. Und er hat das hinterfragt und gesagt, hey, weil man in einem Land lebt, ist man doch nicht automatisch Christ, nur weil man dort jetzt wohnt. Er hat das hinterfragt und gesagt, müsste man nicht frei entscheiden können. Und er hat auch nochmal gesagt, war es nicht so, dass damals Christsein für wenige bestimmt war, für echte Nachfolger bestimmt war, die Jesus nachgefolgt sind, sogar bis in den Tod. Und es entsteht in Zürich eine öffentliche Debatte und am Ende entsteht die Täuferbewegung und sowas wie die erste Freikirche wird gegründet in 1525. Es gibt noch andere Bewegungen, Täufer, Calvinisten und so weiter. Die breiten sich aus, werden immer wieder verfolgt. Und einige derer, die verfolgt werden, die verlassen ihr Land, ziehen vielleicht erst um von England nach Holland und dann gehen sie aufs Schiff und überqueren den Ozean nach Amerika. Wenn es eins gibt, was ich aus der Schule noch weiß, ist, da gab es dieses Schiff Mayflower, wisst ihr noch? Und da gab es die Pilgerväter und dann sind die da drauf. Und dann sind die da ganz romantisch über den Teich gefahren und alles war neu und besser. Ganz so war es nicht. Aber Amerika war ein Auffangbecken für viele christliche Bewegungen und die wollten wirklich einen Neuanfang machen in Amerika. Auf verschiedene Arten und Weisen. Aber es gab einige, die haben gesagt, hey, wir machen da was ganz Neues, so wie das Volk Israel, lassen wir uns rausführen in dieses neue Land, in dieses verheißene Land. John Cotton, der hat 2. Samuel 7,10 für sich und seine Leute beansprucht. Da heißt es: Ich habe meinem Volk Israel eine Heimat gegeben, ein Land, in dem es bleiben und sich niederlassen kann. Keine fremden und gottlosen Völker dürfen euch mehr so unterdrücken wie zu der Zeit. Hat er persönlich genommen für sich und für die Menschen, die er dann mit dem Schiff nach Amerika geführt hat. Und das führt uns jetzt in eine neue Zeitrechnung. Nicht nur, weil in Amerika etwas aufbricht, sondern auch, weil es so viele Bewegungen gibt, die auch im Nachgang der Reformation entstanden sind und weil die Staatskirche, die jetzt eine andere Form hat, aber sie fängt an zu bröckeln. Und es gibt einen Gedanken, der sich durchsetzt, der Gedanke der Denominationen. Der Gedanke der verschiedenen christlichen Bewegungen, die es gibt und die nebeneinander existieren können. Und Denominationen werden zum Kennzeichen unseres modernen Christentums. Dass es verschiedene Bewegungen gibt, wo wir sagen, hey, wir unterscheiden uns vielleicht in der Form, wie wir Gottesdienst feiern, aber trotzdem verstehen wir uns als eins. Die Westminster-Theorie der Denomination hat Folgendes gesagt. Und ich finde das ganz gut nachvollziehbar. Keiner von uns hier sieht die ganze Wahrheit. Deshalb gibt es Unterschiede. Deshalb muss es Unterschiede geben, auch in der Kirche. Und auch wenn es nicht grundlegende Unterschiede sind, so ist es nicht egal, wie du anbetest und welchen Zugang du zu Gott hast und welchen Zugang du zu Gott hast. Jeder Christ soll den Glauben leben, so wie er die Bibel versteht. Deshalb kann die Kirche nie nur von einer Denomination repräsentiert werden. Wir können geteilt sein in Meinung, aber sind trotzdem eins in Christus. Das ist der Gedanke von Denomination. Geteilt in Meinung, deswegen gibt es verschiedene Kirchen, deswegen gibt es so viele verschiedene Freikirchen, aber trotzdem eins in Christus. Und der Autor des Buches, was ich euch schon ein paar Mal präsentiert habe, Bruce Shelley, der dieses Buch zur Kirchengeschichte geschrieben hat, aus dem ich mich hier viel bediene, der hat gesagt, Denominationen prägen unser Jahrhundert und die letzten Jahrhunderte und sind zwar nicht perfekt, aber es gab vorher keine Alternative, um eins zu sein in Christus. Alles andere hat sich nicht bewährt. Und so gibt es jetzt verschiedene Bewegungen und Ausdrucksformen, wie wir Gottesdienst feiern. Und es gibt sowas wie Religionsfreiheit damals im Nachgang der Reformation, wenn auch mit so gewissen Einschränkungen, je nachdem, wo du lebtest. Und in diese Zeit des Aufbruches, in diese Zeit der Erweckung auch, die dort dann anfängt, fällt dann die Aufklärung hinein. Die Zeit der Aufklärung und Wissenschaft und Vernunft ersetzen auf einmal den christlichen Glauben als Fundament der westlichen Welt. Das Übernatürliche ist unvernünftig, wird abgelehnt. Eine Stimme dieser Zeit, Baron von Holbach, der hat folgendes Zitat gebracht. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit, und da merkt ihr, woher diese Aufklärer kamen, eine Abrechnung gewesen mit der Kirchengeschichte bis dahin, mit Macht und Missbrauch. Der Baron von Holbach, der hat gesagt, wem dient der Glaube? Einzig und allein einigen Menschen, die sich des Glaubens bedienen, um die Menschheit zu unterjochen. Also die Aufklärung und der Widerstand gegenüber dem Glauben und auch das Übernatürliche lag vor allem auch daran, dass man gesagt hat, hey, bisher der Glaube, wozu hat er geführt? Zu Millionen Toten, zu Verfolgung, zu Spaltung, die Verquickung von Politik und Kirche, darunter haben alle gelitten. Warum brauchen wir das noch? Vielleicht wurde dir diese Frage schon mal gestellt. Hey, Kreuzzüge, und ist das eigentlich vernünftig? Warum bist du Christ? Warum brauchen wir das eigentlich noch, Glaube? Ist das nicht total unvernünftig? Und dann hat man sich mit einer Welt auseinandergesetzt und sich eine Welt geschaffen ohne das Übernatürliche. Man hat gesagt, okay, die Welt ist von Naturgesetzen regiert, lässt sich mathematisch beschreiben. Menschen sind keine hilflosen Sünder, sondern Menschen sind vernünftige Wesen. Die brauchen nicht die Gnade Gottes, die brauchen einfach nur mehr Wissen und Vernunft. Und man hat geglaubt, dass es vielleicht mal einen Schöpfergott gab, der diese Weltmaschine, so hieß das damals, einmal designt hat, entwickelt hat. Aber jetzt, wo diese Weltmaschine läuft und von Naturgesetzen regiert wird und das alles so im Uhrzeigersinn geht, hat sich Gott zurückgezogen, weil den braucht es ja jetzt nicht mehr. Läuft doch jetzt. Voltaire gehörte dazu, aber auch Isaac Newton gehörte dazu, der interessanterweise, auf den sich viele Aufklärer stützten und die gesagt haben, seht, der zeigt doch, wie unvernünftig Glaube ist. Es ist alles mathematisch berechenbar, aber Isaac Newton hat gesagt, ja, aber irgendeiner muss das gemacht haben. Isaac Newton hat gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plane eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Das ist ein Zitat von ihm, was nicht so oft gebracht wird im Zusammenhang mit Isaac Newton. Aber am Ende seiner Reise und übrigens auch Charles Darwin kam, als er das Auge untersuchte, zu dem Schluss, zufällig ist das alles nicht. Es gibt einen Gott, auch wenn wir den bewusst oder unbewusst verdrängt haben. Was hat die Aufklärung gemacht? Die Aufklärung hat dafür gesorgt, dass Christen verschiedene Reaktionen gezeigt haben. Einige haben gesagt, okay, wir müssen das einfach zusammenbringen. Der Glaube ist doch vernünftig, also bringen wir das, was die Aufklärer herausgefunden haben, die Naturwissenschaften und den Glauben, wir bringen das zusammen. Das lässt sich erklären. Und für das, was sie dann auch entwickelt haben, können wir heute noch dankbar sein. Es gibt ja auch einige unter uns christliche Wissenschaftler, die sagen, ey, das lässt sich zusammenbringen. Und das ist gut, das ist hilfreich. Es gab auch andere, die gesagt haben, okay, wenn jetzt diese aufklärerischen Gedanken kommen, wenn jetzt diese Wissenschaften auf einmal so groß werden, dann ziehen wir uns zurück. Wir igeln uns ein. Zu Hause und unsere Kirchentüren, wo wir unseren Glauben feiern, die machen wir richtig dicht. Und es gab die, die aktiv auch Widerstand geleistet haben, die gesagt haben, diese Wissenschaften, die sind vom Teufel. Unterschiedliche Reaktionen, die Christen hatten in dieser Zeit. Und das Interessante ist, hey, Gott schreibt Geschichte mit uns Menschen und das wird deutlich, weil in dieser Zeit der Aufklärung gleichzeitig Erweckung geschieht. Gleichzeitig kommen Menschen zum Glauben und es gibt sowas wie eine Wiederentdeckung dessen, dass es diese persönliche Beziehung braucht zu Jesus. Das Nachfolge, dass wir nicht irgendeiner Idee nachfolgen, sondern Jesus selbst. Dass es dieses Bekehrungserlebnis braucht, dieses Erlebnis braucht, was die Emmaus Jünger hatten, die gesagt haben, hey, brannte nicht unser Herz? War da nicht etwas, was auch spürbar war, erlebbar war, dass Jesus bei uns gewesen ist? Und diese Erweckung packt so einige besondere Menschen, einige, auf deren Schultern wir eben stehen. Und einer von denen heißt Philipp Spener, der war Pastor in Frankfurt und der war geschockt von den Lebensverhältnissen in der Stadt. Denn zu dieser Zeit oder kurz danach nahm das auch zu, dass man in die Städte gekommen ist. Durch die Aufklärung gab es auf einmal Maschinen, die Industrialisierung und in den Städten herrschten richtig krasse Lebensverhältnisse. Und Philipp Spener, der lebt jetzt in dieser Zeit der Aufklärung, sieht, was passiert in den Städten in Frankfurt, wo er Pastor ist und gleichzeitig wird er aber auch persönlich erweckt. Und er sieht das und er predigt, obwohl die Leute gesagt haben, die Bibel, das ist unvernünftig, er predigt die ganze Bibel und auf einmal bekehren sich Leute. Auf einmal werden die Verhältnisse von Familien, die Lebensverhältnisse umgekrempelt. Familien erleben Veränderung durch die Begegnung mit Jesus. Und er merkt, dass der Gottesdienst nicht ausreicht und er startet das, was wir heute Hauskreise nennen. Er sagt, okay, wenn du mehr wissen willst, dann, hey, nach dem Gottesdienst, eine kleine Gruppe von Männern war das zuerst, wir kommen zusammen, wir vertiefen das. Und aus dieser kleinen Gruppe von Männern entstehen irgendwann 50 Personen. Die Frauen durften irgendwann auch dabei sein. Das war nicht selbstverständlich hinter so einer spanischen Wand. Und er merkt, ey, da passiert etwas. Und Philipp Spener merkt, hey, wir hatten die Reformation von außen durch Luther. Und die ist ein Jahrhundert später schon fast wieder verpufft. Das Luthertum ist wieder wie so eine Staatsreligion. Da geht es um Äußerlichkeiten. Und Philipp Spener sagt, hey, in Hauskreisen geschieht Reformation von innen. Er spricht von Kirchneins in Kirchen. Er sagt, hey, Hauskreise, das kann so ein Ort sein, wo wir zusammenkommen, uns ermutigen. Und dann gehen wir in die Kirchen hinein, wo Leute hingehen zum Gottesdienst, die vielleicht getauft wurden, die irgendwie sich Christen nennen, aber damit eigentlich gar nichts anfangen können. Und wir verändern die Kirche von innen. Hauskreise. Und am Anfang lesen sie so ermutigende Schriften und nachher lesen sie die Bibel, fokussieren sich darauf, tauschen sich aus dazu, feiern das Abendmahl miteinander. Das kommt ein bisschen später. Aber das ist das, was passiert, Reformation von innen durch Hauskreise. Deswegen sind Hauskreise ein Schlüssel. Ein Schlüssel auch für uns. Hauskreise damals werden auch zum Ausgangspunkt für Mission. Hey, da in diesem Kreis werde ich ermutigt. Da beten Leute für mich und dann gehe ich raus und verändere meine Kirche. Dann gehe ich raus und verändere die Welt und bringe den Menschen Jesus überall. Einer seiner Kumpels sozusagen ist August Hermann Franke, der sagt, hey, der erlebt auch so eine Bekehrung und der macht das aber anders, nicht als Pastor, der, sag ich mal, im gottesdienstlichen Bereich unterwegs ist, sondern der gründet Schulen. Der gründet Waisenheime. Der gründet Frauenhäuser. Und der, auf diese Art und Weise forciert der diese Reformation von innen. Und die Pietisten, zu denen diese beiden gehören, die verschieben den Fokus nach und nach von Politik und Macht hin zu, was ist eigentlich mit unserem Herzen? Was ist eigentlich mit deinem Herzen? Auf einmal ist es wichtig, dass Predigten verständlich sind, persönlich sind. Auf einmal verändert sich Musik und wird verständlich. Und diese Sache mit den Hauskreisen setzt sich durch. Und es gibt Andachtsbücher, die werden gedruckt. Und die ersten Andachtsbücher müssen nachgedruckt werden, weil die so schnell vergriffen sind. Und die Pietisten legen den Grundstein für eine größere Erweckungsbewegung, die daraus erwächst. In dieser Zeit der Aufklärung. Und zu den Erweckungspredigern gehören zwei, ich weiß nicht, ob du deren Namen schon mal gehört hast, aber John Wesley und George Whitefield, die auch so ein persönliches Bekehrungserlebnis erleben und dann rausgehen und predigen. Die predigen auf den Feldern zu Minenarbeitern und da sind Tausende von Minenarbeitern und auch sie erleben, ey, Menschen kommen zum Glauben. Diese rauen Minenarbeiter, deren Herz wird weich, deren Leben verändert sich. Und sie starten die Methodistenbewegung und man geht davon aus, dass Wesley alleine 10-mal um die Welt gereist ist, meistens auf einem Pferd, um zu predigen. 40.000 Predigten soll er gehalten haben. 40.000 Predigten. Und 7.000 Lieder hat er geschrieben. Damit es die Menschen erreicht. Damit sie so gepackt werden, wie er gepackt worden ist. Und er hat einen Spruch gebracht. Er hat gesagt, gib mir 100 Prediger, die nichts als die Sünde fürchten und nach nichts verlangen als nach Gott. Nur solche werden die Pforten der Hölle erschüttern und das Reich Gottes auf Erden aufrichten. Der hat gesagt, hey, gib mir 100 Leute und wir erobern die Welt. Himmel auf Erde, das kann werden. Weil dieser Aufbruch geschieht in dieser Zeit. George Whitefield, der geht auch rüber nach Amerika, predigt dort und man geht davon aus, zwischen 1740 und 42 kommen 50.000 neue Mitglieder in die Gemeinden dort. Das ist Erweckung, die geschieht. Menschen werden persönlich angesprochen. Und von Amerika aus geht diese Erweckungsbewegung noch weiter in die ganze Welt hinein. Und das Interessante ist, wenn wir von Kirchengeschichte sprechen und ich so ein paar Namen droppe, dann denkst du vielleicht, ach, das sind alles diese großen, belehrten Typen, die alle möglichen Mittel zur Verfügung hatten und die einfach losgegangen sind. Aber es gab auch einfache Leute, die das gepackt hat. Leute wie dich und mich. Da gab es einen Schuhmacher, William Carey, der lebte in einem kleinen Dorf in England. Und der hat Schuhe repariert und währenddessen hat er Latein und Griechisch studiert. Für sich. Hatte ein bisschen Hilfe von seinem Onkel, aber hat größtenteils eigentlich Schuhe repariert. Und dann hat er an der Wand seines Workshops hatte er so eine Weltkarte und er war ein Riesenfan von Captain James Cook, so einem Eroberer, und hat überall so Pins hingemacht, wo der mal war und was der entdeckt hat. Dann hat er eine Frau getroffen und geheiratet, die war arm, die war komplett ohne Ausbildung. Und er hatte so einen riesigen Wissensdurst, dass der manchmal nicht gegessen hat, nur gearbeitet hat, um sich danach ein Buch kaufen zu können. Weil der wollte mehr wissen. Und der wollte ausbrechen aus seinem Schuhgeschäft, aus diesem kleinen Dorf in England. Und er hat mal gesagt, erwarte große Dinge von Gott und versuche große Dinge für Gott. Und das hat er gemacht. Ein anderer Schuhmacher hat ihn irgendwo hingeschleppt. Er hat sich bekehrt, 1779, hat sich 4 Jahre später taufen lassen und hat angefangen zu predigen als Schuhmacher. Ne? Qualifikation Schuhmacher. Theologie im Selbststudium. In Klammern arbeitssuchend. So ungefähr stelle ich mir seinen Lebenslauf vor. Der fängt an zu predigen und der überlegt sich, hey, wie dieser Captain James Cook, wie können wir diese Länder erreichen? Wie können wir sie fürs Evangelium erreichen? Und er ist einer der Ersten, der sich überlegt, hey, wie können wir das so machen, dass ganze Länder sich bekehren? Und er kommt auf den Gedanken, hey, das geht nur, wenn wir die Einheimischen mitnehmen. Alles, was Mission tun kann, ist hingehen, ausbilden, einen Startschuss geben. Und dann sind die Einheimischen die, die Gemeinde bauen. Er ist der festen Überzeugung, Christentum muss fest in der Kultur und Tradition des Landes verwurzelt sein. Und deshalb gilt William Carey als so ein bisschen als der Vater der modernen Mission. Er gründet eine Missionsgesellschaft. Er geht selber mit seiner Familie nach Indien und unter seiner Verantwortung gibt es 6 verschiedene Bibelübersetzungen in die lokale Sprache. Verschiedene Wörterbücher und andere Bücher, die er übersetzen lässt. Vor allem aber unterstützt er die, die vor Ort sind. Und sorgt dafür, dass Mission von Einheimischen unter Einheimischen geschieht. Und auf diese Art und Weise geht das Christentum in die ganze Welt. Während in Europa man sich selbst zerfleischt hat mit der Aufklärung, breitet sich das Christentum aus und Erweckung geschieht. Und diese Selbstzerfleischung in Europa, die nimmt richtig krasse Züge an. Die ergreift irgendwann die Theologie. Friedrich Schleiermacher gilt als Vater der modernen Theologie. Und er versucht, das irgendwie zusammenzubringen, Glaube und Vernunft, diese aufklärerischen Gedanken. Und er sagt, hey, Glaube, das ist die Erkenntnis, dass wir vom Universum abhängig sind. Und das, was Jesus besonders macht, ist, der hat es besonders gut verstanden. Der hatte ein besonderes Gottbewusstsein. Das macht ihn besonders. So manches, was über ihn in der Bibel steht, mag nicht wahr sein. Aber der hat wohl was verstanden, was andere nicht so verstanden haben. Und dann kommt einer, der spinnt das noch viel weiter, Rudolf Bultmann, dem ist das nicht genug. Und der gibt Folgendes zum Besten, folgendes Zitat von ihm. Der sagt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und er entmystifiziert, nennt sich das. Er entmystifiziert das Neue Testament. Nimmt alles Übernatürliche raus. Es erscheinen ganz viele Biografien über Jesus, die Jesus als alles Mögliche beschreiben. Nur nicht als Sohn Gottes. Weil das kann ja nicht sein. Für uns als vernünftige Menschen, die wir nur das glauben können, was wir sehen und nachprüfen können. Und diese Zerstörung, dieser Gedanke, dass man das alles zerlegen muss, dass man das Übernatürliche rausziehen muss, der hat die liberale Theologie maßgeblich geprägt. Hat unsere evangelische Kirche maßgeblich geprägt. Ist das, wo die Kernbotschaft unserer Kirche, zu der wir als Matthäusgemeinde auch gehören, ausgehöhlt hat. Und in ganz vielen Kirchen, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr da mal reingegangen seid, geht es um Ökologie, geht es um Frieden, geht es um Antidiskriminierung, Antirassismus. Das sind alles wichtige Themen, aber es ist nicht die Kernbotschaft. Und die Kernbotschaft wurde hier aber angefangen, sie wurde zerlegt, sie wurde zerstört. Richard Niebuhr, der beschreibt das Evangelium, was am Ende dieses Prozesses übrig bleibt und was leider in unserer Kirche sich an vielen Orten auch zeigt und weshalb diese Kirchen auch leer sind, weil dafür kommt keiner, beschreibt dieses Evangelium, was am Ende des Prozesses noch übrig bleibt, so. Er sagt, ein Gott ohne Zorn brachte Menschen ohne Sünde in ein Königreich ohne Gericht durch den Dienst eines Christus ohne Kreuz. Bleibt nichts mehr. Und was geschieht ist, die christliche Welt und die christlichen Lager, die gehen immer weiter auseinander, die driften immer weiter auseinander. Und dann werden Christen überall, sowohl die, die dieser Theologie nachfolgen, als auch die, die eher der pietistischen Tradition folgen, die werden wachgerüttelt, aber auf einmal durch die Weltkriege. Und sind erschrocken über sich selbst, dass Christen nicht stärker Widerstand geleistet haben. Und sie merken, okay, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, müssen wir irgendwie auch zusammenhalten. Und es entsteht sowas wie die ökumenische Bewegung. 1910 gibt es die erste Weltmissionskonferenz in Edinburgh und nach dem Zweiten Weltkrieg helfen Christen, die gesagt haben, okay, wir sind zwar unterschiedlicher Meinung, aber das wollten wir nicht, helfen mit, die Vereinten Nationen zu gründen, 1945, und helfen mit oder sind Teil eines ökumenischen Kirchenrates, der dann zusammenkommt, 1948. Um trotz der Unterschiede, die da sind, diese Gräben zu überwinden und trotzdem noch irgendwie das Gemeinsame zu suchen, auch wenn es schwerfällt. Während das geschieht, während man in Europa sich sozusagen die Wunden leckt und sich fragt, wie konnte das passieren, während man überlegt, wie man zusammenkommt und gleichzeitig die Theologie ausgehöhlt hat, geschieht in Amerika wieder eine Erweckung. Und es kommt jemand, dessen Name ihr bestimmt schon mal gehört habt, Billy Graham, predigt vor Tausenden von Menschen, Millionen von Menschen in den größten Stadien Amerikas. Und er predigt mit einfachen Worten und ein Wort, ein Zitat von ihm, das kennst du bestimmt. Und zwar sagt er, wer in einem christlichen Land geboren ist, ist genauso wenig ein Christ wie ein Kind, das in der Garage geboren wird, ein Auto ist. Kennt ihr, oder? Schon mal gehört? Okay, noch nicht, cool. Aber so hat er gepredigt und ihr seht da ein Foto von ihm und rechts daneben seht ihr Times Square in New York City. Die Menschenmassen waren nicht zu fassen, so viele kamen, um ihn zu hören und so viele haben sich für Jesus entschieden, wurden von Neuem erweckt. Und dieses Bild, als er in New York war, das ist 1957 entstanden. In den 1960ern entsteht auch eine Bewegung, die sich Pfingstbewegung nennt. Menschen erleben in L.A., in einem armen Distrikt, erleben sie auf einmal, wie der Heilige Geist wirkt, wie Menschen geheilt werden. Und daraus entstehen neue Bewegungen, die sagen, hey, wir besinnen uns zurück auf die Zeit der Bibel und wir glauben, die Geistesgaben, die gibt's noch. Und wir strecken uns danach aus und wir praktizieren das. Und so entstehen viele Pfingstbewegungen. Und das Interessante ist, es erwischt auch viele Katholiken. Es erwischt sogar Lutheraner. Und es gibt bis heute viele charismatische Katholiken. Besonders stark in Lateinamerika, wo du reinkommst und denkst, oh, okay. die Stadien füllen mit ihrem Lobpreis und du denkst dir, das hier ist aber keine katholische Messe, wie ich sie kenne. Und eine Welle des Heiligen Geistes überflutet auf einmal die Welt und tut das noch bis heute und tut das vor allem interessanterweise im globalen Süden. 1980 ist man davon ausgegangen, dass in China 3 Millionen Christen leben. Heute sagt man, 130 Millionen könnten es sein, vielleicht sogar mehr. In 1900 lebten noch 82% der Christen auf der Nordhalbkugel. Heute leben 70% der Christen auf der Südhalbkugel. Interessant, ne? Bruce Shelley schreibt, der typische Christ heute ist weiblich, ist nicht weiß, lebt im globalen Süden unter prekären Lebensverhältnissen. 100 Jahre früher, schreibt Bruce Shelley, war der typische Christ weiß, männlich und lebte als wohlhabender Europäer. Das ist das, was sich verändert hat in dieser Zeit. Das ist das, was passiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich manchmal so... Manchmal darf ich dabei sein beim Kirchentag, wenn wir hier zusammenkommen und Andreas verhindert ist, dann darf ich mitgehen oder ich gucke per YouTube zu, per Livestream. Und da geht es immer darum, wie werden wir schlanker, effizienter, wie können wir diese Kirche zurückbauen. Und da kann man manchmal depressiv werden, wenn man bei so einem Kirchentag dabei ist. Es ist gut, wenn man nebenher noch frühstücken, Mails lesen und ein bisschen Musik hören kann, um sich auf andere Gedanken zu bringen. Aber da geht es nur um Zurückbauen. Einsparen, runterfahren, das Ding. Und es ist für mich so ermutigend zu wissen, das ist nicht das, was passiert gerade in der Welt, sondern Gott schreibt seine Geschichte weiter. Gott ist der Anfänger der Kirchengeschichte und er wird sie vollenden. Und Gott ist derjenige, der Erweckung schenkt, der diese Welle des Heiligen Geistes schickt gerade. Und wisst ihr was? Wenn wir nachher hier immer weniger sind, und im globalen Süden sind die Gemeinden voll, dann sei das so. Dann ist das okay. Das Ermutigende aber für dich vielleicht zu wissen ist, das ist gar nicht notwendigerweise so in Bremen. Ich habe dir mal 2 Bilder mitgebracht. Ich weiß nicht, wo du denkst, wo diese Bilder aufgenommen worden sind. Aber das eine ist die persische Kirche in der Hob. Und das rechte ist eine Taufe in der Weser. Vor einigen Wochen saßen wir zusammen, ich habe das erzählt, als pastorales Team haben uns ausgetauscht und dann sagte Johannes Müller, weil wir im Leithaus waren, sagte er, hey, da kommt ein Typ von einer afrikanischen Gemeinde, der holt eine Soundanlage ab, weil die taufen am Sonntag 50 Leute in der Weser. Okay, keine Ahnung. Habe ich kurz die Gemeinde gegoogelt. Remnants Gospel Center in Gröpelingen in irgendeiner Lagerhalle. Und habe gesehen, ey, da kommen 300, 400 Leute zusammen. Hochprofessioneller Gottesdienst. Hingegebene Menschen. 50 Leute lassen sich taufen in der Weser. Es passiert hier in Bremen. Es passiert nicht vielleicht unter den weißen, wohlhabenden, vernünftigen, ne, in Anführungsstrichen. Aber es ist ja nicht nur so, dass Menschen im globalen Süden erwischt werden von dieser Welle des Heiligen Geistes, von diesem neuen Wind, sondern auch die 70 Millionen Menschen, die kein Zuhause haben, die unterwegs sind und die teilweise bei uns landen. Es geschieht Erweckung, auch hier in Bremen unter uns. Und wir dürfen lernen davon. Wisst ihr, morgen schicken wir ein Team nach Singapur aus dieser Gemeinde. Zu der Gemeinde, die du auf der nächsten Folie sehen kannst. Das rechts ist der Senior Pastor und CEO der Gemeinde. Also der leitet den ganzen Bums. Der Heart of God Church, die über 5000 Besucher am Sonntag hat und wo das Durchschnittsalter 22 ist. Und morgen geht ein Team dorthin, die fliegen ab Hamburg los, gehen zu einer Konferenz, wo wir eingeladen sind und lernen wollen, was passiert bei euch? Wie macht ihr das? Und das haben wir immer so gemacht als Matthäus. Als Matthäus haben wir immer uns gesehen als, wir sind eine Gemeinde, wo wir feiern diese Vielfältigkeit. Wir feiern die Denominationen, die es da gibt. Und ich weiß, hier unter uns sind welche, die waren mal Baptisten oder sind immer noch Baptisten. Manche sind Pfingstler, manche sind Lutheraner, manche haben gesagt, also evangelische Kirche von der Reformation bis heute, ganz stramm. Wir wissen, hier kommt alles zusammen. Hey, in unserem Pastorenteam gibt's Leute, die sagen, Kinder taufen auf keinen Fall und andere, die taufen Kinder. Es gibt Leute, die sagen, Heiliger Geist, ja, glaube ich komplett. Und einige sagen, oh, ich weiß nicht, ob er immer noch so wirkt wie damals. Aber das ist okay. Wir dürfen verschiedener Meinung sein und eins in Christus. Und in der Matthäusgemeinde empfinde ich das so und das soll auch so bleiben, dass uns das bereichert. Wir freuen uns, wenn in Gröpelingen 50 getauft werden in einer Pfingstgemeinde. Genauso wie wir uns freuen, wenn eine persische Gemeinde sich in eine Hauptgemeinde trifft. Oder auch hier. Wir freuen uns darüber. Hey, als Matthäusgemeinde haben wir immer gesagt, Hauptsache du bist im Team Jesus. So wie der Typ, das da eben auf dem T-Shirt hatte, der sich hat taufen lassen. Team Jesus. Hauptsache du bist im Team Jesus und du darfst wissen, du kannst Teil von diesem Team Jesus sein. Nicht, weil du das T-Shirt trägst, sondern hoffentlich, weil du persönlich erweckt bist, weil du persönlich diesen Jesus kennengelernt hast, weil er dich getroffen hat in dein Herz. Und dafür machen wir Gemeinde hier. Dass Menschen kommen und das erleben können. Nicht, weil wir das machen können, sondern weil wir ihn einladen, weil wir Gott einladen, ihm hier Raum geben, dass er kommen kann und du diese Herzensveränderung erfahren darfst. Dass du diese Veränderung erfahren darfst, auch die der Heilige Geist wirkt in uns. Auch wir nehmen ein bisschen Wind mit von dem, was passiert auf der ganzen Welt und was der Geist Gottes tut. Und das ist gut so. Und ich bin gleichzeitig dankbar, dass wir Teil der evangelischen Kirche sein können, weil da so viel Potenzial ist. Bei all dem Schlechtreden, da sind so viele Kathedralen, so viele Räumlichkeiten in dieser Stadt, so viele gute Einrichtungen wie die Diakonie und die Kindergärten. Und wir nutzen das als Matthäusgemeinde. Und wir bauen Brücken dahin. Aber das, wo wir immer gesagt haben, wir machen es ein bisschen anders, ist Jesus und die Erwecklichkeit, die er schenkt. Und die Motivation, die daraus erwächst und die Hingabe, die uns wichtig ist. Wir sollen eins werden, hat Jesus gebetet in Johannes 17, 20 bis 23. Aber nicht einfach nur so, sondern damit die Welt erkennt, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Darum geht's. Und deswegen geht es nur, wenn du dich diesem Jesus auslieferst. Wenn du dich ihm hingibst. Und wenn dein Leben widerspiegelt, mehr als nur ein Taufschein, sondern dein Leben widerspiegelt dieser Jesus, der hat dich ganz. Und wenn wir so zusammenkommen, dann werden Menschen erkennen, dass wir eins sind. Dann werden sie erkennen, wer Jesus ist. Deshalb sind wir als Gemeinde hier. Und wenn irgendwann die Landeskirche nicht mehr ist, wisst ihr was? Dann gehen wir woanders hin. Dann nennen wir uns irgendwie anders und dann treffen wir uns woanders. Ist mir egal. Wir bleiben zusammen als Gemeinde Jesu, egal wie die Form aussieht. Amen. Lass mich beten. Herr, so danke ich dir dafür, dass du deine Geschichte geschrieben hast und immer noch schreibst. Wie aus so einer Handvoll von Jüngern eine Bewegung werden konnte, von über 2 Milliarden Menschen, die wächst, die stärker wächst als Bevölkerungswachstum. Und wir erleben das vielleicht nicht so hier bei uns, aber du tust etwas auf dieser Welt. Du hast nie aufgehört zu wirken. Und wir danken dir dafür, dass du Erweckung schenkst, dass du Erweckung geschenkt hast, dass Reformer und einige der Kirchenväter davor und einige danach erkannt haben, es kommt nicht auf die Form an. Es geht nicht um Macht. Es geht nicht um die Fassade. Es geht um uns ganz. Dass wir uns dir ausliefern, Jesus, als Sohn Gottes. als der, der ans Kreuz gegangen ist und der wieder auferstanden ist, der wahrhaftig auferstanden ist von den Toten. Und aller Aufklärung zum Trotz glauben wir daran. Und wir danken dir, Jesus, dass wir das erleben dürfen, dass wir dich persönlich erleben dürfen, dass du anrührst, dass du Menschenleben veränderst, dass du heilst, dass du Freude schenkst, dass du ermutigst. Und das tust du, das bilden wir uns nicht ein. Und so bitten wir dich, schreib du deine Geschichte weiter mit jedem Einzelnen von uns. Schreib du deine Geschichte weiter mit deiner Gemeinde, auch mit deiner Matthäus-Gemeinde. Und wir haben keine Angst vor dem Niedergang der evangelischen Kirche oder irgendwelchen anderen Dingen, weil wir wissen, du bist derjenige, der uns hier versammelt hat. Du bist derjenige, dem wir nachfolgen. Und es hat schon noch viel schlimmere Dinge gegeben in der Kirchengeschichte, als dass wir uns nicht weiter versammeln könnten, um dich anzubeten. Und so danken wir dir dafür. Das ist ein Vorrecht. Ganz besonders hier in Bremen. Wir dürfen uns in Freiheit treffen. Wir danken dir für die Geschwister, die du schickst, auch aus anderen Ländern. Hilf uns, dass wir sie integrieren, dass wir diesen Schatz und das, was dort passiert, dass wir das erfassen. Und bau du deine Kirche, wie du es möchtest. In uns und hier in Bremen-Hochding. In Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.